Schneidig, der mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kali.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schmeidig, der mehr als Fußball-Podcast. Heute sind wir im wunderschönsten Bayern eigentlich, das es gibt. Und wenn ich wir sage, dann sage ich, das bin ich, der Ralf Exel und der Kollege Taufik Khalil.
Ja, und natürlich sind wir nicht allein. Wir begrüßen heute eine echte Skilegende. Zweifacher Olympiasieger, neunfacher Weltcupsieger, ein Mann, der den Wintersport geprägt hat wie kaum ein anderer. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Markus Wasmeier, oder wie ihn viele vielleicht auch besser kennen als der Wasi.
Ja, freut mich, dass du da seid.
Ja, gefreut uns, dass wir da sein können. Ich bin schon mal überwältigt. Ich bin zum ersten Mal in deinem Museum hier und ich muss sagen, das ist, jetzt haben wir natürlich Glück, weil die Sonne scheint auch noch. Wir sitzen in einer schönen alten Stube, das müssen wir dazu sagen, und dazu kommen wir noch ausführlich, aber es ist ein Traumplatzl bei dir.
Das stimmt, ja. Es gibt schlechtere Arbeitsplätze. Definitiv, ja.
Markus, wir machen zu Beginn immer so ein kleines Warm-up, unser kleiner Einstieg. Da ist immer so Hopp oder Top, kurze Fragen, spontane Antworten. Die erste, lieber Riesenslalom oder lieber Abfahrt?
Beides.
Wenn du dich entscheiden müsstest?
Na, beides.
Und ein Super-G oben drauf, oder?
Es war alles Spaß. Ich hätte nie auf irgendwas verzichten wollen.
Sehr schön. Dann kommt die nächste wahrscheinlich auch wieder die sehr ähnliche Antwort. Du hast ja so ziemlich alle Rennen gewonnen, die man so kennt. Du hast Wenging gewonnen, du hast Garmisch gewonnen, du bist überall runtergefahren. Eher diese Weltcup-Atmosphäre oder dann doch Olympia?
Ich habe das Glück gehabt, dreimal Olympia zu erleben. Also das heißt, als Aktiver, dann ist das schon was Besonderes, ja. Aber eigentlich auch nichts anderes, als Weltcup-Rennen. Also dadurch ist fast egal, der Wettkampf international zu bestreiten und da vielleicht ganz vorn zu sein. Das ist im Weltcup natürlich genauso schier als wie Olympia. Über Olympia schreibst du halt Geschichte. Das ist halt das andere. Weltmeisterschaft kriegst du immer nichts dazu.
Es heißt immer, für viele sei der Kitzbühel-Sieg wichtiger als das Olympiagold. Sagen das diejenigen, die nie Olympiagold gewonnen haben?
So wird es ja. Also Kitzbühel ist nichts anderes wie Wengen, wie Garmisch, wie weiß der Teufel was. Ein Weltcuprennen halt. Und das machen halt die Österreicher da so einen Trabel drauf. Also ganz ehrlich, sollen sie halt sagen, dass Kitzbühel mehr ist wie Olympia, aber du schreibst halt einfach Geschichtsbücher. Die löschen sie nicht mehr aus. Und wenn einer mal nachschaut, dann muss er schon ganz schön googeln, wer Kitzbühel gewonnen hat. Und das ist halt der Weltcuprennen. Also natürlich möchte sich jeder auch dieses gewinnen, aber das ist halt wie überall, ist alles kein Wunschkonzert.
Also man sieht, wir sind schon ganz schnell warm geworden, aber wir sind noch nicht durch. Risiko oder Sicherheit beim Skifahren?
Ja, Risiko, sonst gewinnst du ja nichts.
Ja, bist klar. Du Kopf, wie sagt man, Kopf runter?
Nein, das Hirn brauchst du nicht ausschalten. Nein, du musst halt wissen, wo deine Grenzen sind. Und an die Grenzen musst du halt hintasten. Das heißt, über 100% wird es schwierig, da kann schnell einmal was dagegen gehen. Aber wenn du das ausloten kannst, und manchmal, wenn man in Topform ist, kann man auch sagen, ich habe eigentlich bloß 90% gegeben und es hat trotzdem gereicht. Das sind dann schon geile Rennen. Für die anderen zwar nicht so. Aber.
Bei der nächsten Frage könnte man vielleicht die Antwort schon vorstellen, Tradition oder Moderne?
Auch wieder beides. Also man muss ja wissen, wo man herkommt, dann weiß man, wo man hingeht. Und diese zwei Welten, die wo ich da erlebt habe, zwischen den 300 Tage im Jahr unterwegs zu sein und das international und ja, im Endeffekt der Skisport, die Nummer eins ist in deinem Kopf, dann nach Hause zu kommen und da in eine Welt, die halt einfach wie so eine Insel ist, wo du dich wieder erholen kannst, wo du weg bist, wo du den Kopf frei machen kannst, das ist wichtig, dass man die Base hat.
Die Berge um uns herum und sonst wo, lieber im Winter mit Schnee drauf, der leider immer weniger wird, oder lieber im Sommer rausgehen, auf den Berg wandern?
Also ich würde nie in einem Land leben können, wo es nur, sagen wir mal, eine Jahreszeit oder zwei gibt. Das wäre schrecklich. Nein, das ist doch das Schöne. Da ist der Herbst genauso schön, auch wenn er schmuddelig und ungemütlich ist und so weiter. Aber die Vorfreude zum Winter und dann der Frühling, wenn die Vögel wieder anfangen zum Pfeifen und die Blätter kommen. Also es ist doch, es ist ein Traum. Also das ist so meine Welt, die liebe ich, ja.
Aber jetzt haben wir noch eine ganz wichtige Frage und die stellen wir jedem unserer Gäste zu Beginn unseres Podcasts. Wir heißen ja geschmeidig, da muss man fast schon mal aus dem Süden Deutschlands kommen, dass man das Wort überhaupt kennt. Und wir fragen unsere Gäste immer, was heißt geschmeidig für euch? Was bedeutet für dich geschmeidig?
Ja, in manchen Regionen sagt man ein bisschen anders dazu, aber geschmeidig ist für Gemütlichkeit, ist was schön gerade war oder ist. Das ist eigentlich so ein Inbegriff, dass man sich wohlfühlt.
Wir hoffen, du fühlst dich
auch
wohl.
Ja, selbstverständlich. Ich bin ja auch bei mir daheim.
Markus, du bist am Schliersee groß geworden. Hier fahren die meisten Ski eigentlich noch, bevor sie richtig geradeaus gehen können. Kaum, dass du stehen kannst zumindest, glaube ich, steht man auf Skiern. Wann hast du für dich gemerkt, das ist jetzt mehr als nur so ein bisschen Skifahren, Hobby, das könnte was werden?
Naja, also sagen wir mal, dass ein Kind fasziniert ist von dem, was tut, was auch anstrengend ist, weil früher hat es ja auch sehr viel zu Fuß gehen gegeben, also überall war ja nicht der Lift gestanden, dann musst du schon die Begeisterung von den Eltern mitkriegen. Die war also fanatisch, jeden Tag irgendwie freie Minute, Stunde sofort rausgehen und irgendwas zu bewegen. Und natürlich Skifahren war da, meine Eltern sind ja so verrückt gewesen, dass mir im Kindesalter, also wo ich noch wirklich noch nicht einmal gegangen bin, bei den Liftler abgegeben haben und die Liftler haben auf mich aufgepasst und die sind dann Ski gefahren in der Zeit.
Eigentlich nicht vorstellbar.
Ja, die Liftler ist eigentlich das Witzige, dass die ja dann später, wo ich die Olympia gewonnen habe, immer noch da waren.
Das ist eine geile Nummer.
Beständigkeit. Ja, ist Beständigkeit und das war natürlich witzig und ja, das war in die 70er Jahre, also da war, also 60er bin ich geboren, aber danach würde ich dann alleine immer oben am Berg war, jetzt muss man sich mal vorstellen, dann haben sie mich hinaufgefahren, da war ich noch nicht einmal in der Schule, dann bin ich oben allein Ski gefahren und habe dann irgendwie unter dem Parkplatz immer wen gefragt, ob er mich mit heimnehmen kann.
Wie alt warst du da, was sagst du?
Ja, sechs Jahre. Aber das war damals normal. Ich habe auch kein Problem gehabt, ich bin Ski gefahren. Dann haben die Touristen haben mich mitgenommen und haben mich da an der Straße rausgeschmissen, wo ich aussteigen wollte. Oder ich bin dann, wenn ich Lust gehabt habe und der Schnee war gut, dann bin ich über den Berg hinaufgegangen und bin da diesen Graben runter über die Bahnschneid und bin direkt vor die Haustür dann mit die Ski gekommen. Und meine Eltern, das war alles normal.
Bist du als Kind einer schon gewesen, der gern eher Kurven gefahren ist oder hast du eher gesagt, hey, Geschwindigkeit?
Das kann ich mich gar nicht so erinnern, was ich da am liebsten gehabt habe. Das war einfach Skifahren. Das war einfach auch draußen im Gelände, das war einfach ein Traum. Und wie gesagt, ja klar, dann gehen die ersten Rennen los und sagen wir mal so, das war eigentlich dann die Schulzeit, wie begonnen hat, das war eigentlich so, glaube ich, meine Triebfeder so in einem Alter von neun Jahren, wo eher, sagen wir mal, eine schreckliche Kindheit empfunden habe in der Schule, weil sie halt immer alles so mitraut hat, gemobbt worden bin und geschlagen worden bin. Und ich war halt, sagen wir mal, das gefundene Fressen, so wie man bei uns in Bayern sagt. Und der reagiert gleich drauf und läuft dann davon. Also das war eine schreckliche Zeit, da habe ich null Selbstbewusstsein gehabt. In der Schule war ich auch nicht der Beste, aber eins habe ich immer gewusst, ich kann besser Skifahren wie alle anderen. Und das hat mich anscheinend dann auch so motiviert, dass ich da diese Motivation schon immer gehabt habe. Vollgas zu geben. Hey, aber das kann ich besser, das zeige ich euch einmal. Das war so die Triebfeder. Warum macht das sonst so ein 9-10-Jähriger?
Warst du damals kleiner als die anderen oder kommt das her?
Auch nicht. Ich war einfach nur sensibel. Und ja, dann bin ich mal ins Judo gegangen, weil der Vater gesagt hat, das geht jetzt gar nicht mehr, dass ich da nur noch flennend heimkomme. Und dann habe ich da in Degensee drüben dann das gemacht, dass ich ja nicht mit den gleichen zusammenkomme, die wo ja eigentlich in der Schule sind. Ja, das war für mich schrecklich. Also ich habe es einfach so empfunden. Wahrscheinlich denke ich jetzt ein bisschen anders darüber, wenn es jetzt so bei meinen Kindern das so sehen wird, aber das war schon krass. Weiß nicht gut, da in Sommerferien losgegangen sind, da waren ein paar Gäste da. Da war auch so ein Jugendlicher, der war 16, sowas umeinander. Und der hat eine Mordsfreude gehabt, dass wenn die Kleinen aus der Schule gekommen sind, dass er die verprügelt hat. Und da war ich halt immer das gefundene Fressen. Keine Ahnung. Ja, war schräg. Aber wie gesagt, das ist mein innerstes Empfinden. Vielleicht die Außenstehenden sagen, hey, was hat denn der? Der war doch nicht so schlimm.
Und da war ich schief an das Ventil quasi.
Ja.
Wo du gesagt hast, da bin ich dabei.
Da habe ich meine Freiheiten gehabt. Da habe ich genau gewusst, was ich mache und das wollte. Und das war also meine Triebfeder, glaube ich, schon in jungen Jahren, da immer trotz bleiben. Das haben ein paar ehemalige Kollegen, die mit mir da auch in der Schule sind, und die haben schon immer gesagt, das war also immer bewundernswert, was du schon für einen Ehrgeiz da an den Tag gelegt hast, wobei ich das ja gar nicht so gesehen habe, sondern ich habe einfach Lust drauf gehabt, immer besser zu werden und den einmal hinter mir zu haben und den einmal. Und das hat sich bis zum, ja, wie ich 18 war, da habe ich auch einmal gesagt, du bist auch einmal hinter mir, nach das, dass mir Stenmark einmal in Anlauf 8 Sekunden gegeben hat, also insgesamt 16 Sekunden, habe ich mal gesagt, du bist auch einmal noch hinter mir. Das war dann 2 Jahre später so.
Gab es irgendwelche Vorbilder, die du, ich meine, damals wurde das ja noch nicht so breit im Fernsehen übertragen, Olympia und Weltcup wie heute, wie seit 20 Jahren, aber gab es Vorbilder für dich, wo du, wenn du mal was gesehen hast, an Bernhard Russi oder gab es da welche?
Ich kann es jetzt witzigerweise, wenn es der Bernhard Herrn hat, da ich sagen, also Bernhard, du warst nicht mein Vorbild.
Ich muss mal dazu sagen, Schweizer Skilegende.
Ja, wobei der Klammer war da und Inimar war da. Es wären also genügend Vorbilder da gewesen. Aber ich habe die zwar beobachtet, was die machen. Ich habe das analysiert soweit, aber ich wollte immer dann einer sagen, du bist einmal auch hinter mir. Das war eigentlich mein Innerstes. Das habe ich nie draußen gesagt. Das wäre überheblich gewesen, wenn ich sage, du, ich nehme, jetzt bin ich 16 Sekunden hin und 2 Jahre drauf, er klopft einem auf die Schulter und er ist halt Fünfter geworden oder Sechster. das habe ich nie rausposaunt. Aber natürlich war immer der Drang, ein bisschen schneller zu sein wie der. Und da habe ich mir immer den natürlich ausgesagt, wo es auch ein bisschen möglich war, weil am Ende brauchst du oft viele Jahre, bis dann einmal das kommt.
Aber dann ist er relativ schnell erfolgreich geworden, oder?
Ja, das war natürlich schon mega.
Das ging dann klar. Man heizt auch gut ab.
Das ist eigentlich losgegangen. Jetzt pass auf, ich bin 83 eingestiegen im Weltcup. Das war genau die Zeit. Und da habe ich dann den Technikbewerb das erste Mal mitfahren dürfen, weil ich habe mich als Abfahrer ja überhaupt in der Mannschaft gehalten. Also ich mit meinen 71 Kilo. Da bin ich Abfahrer. Das hat mir einfach gefallen. Und das war auch ein bisschen einfacher, sich da in der Mannschaft zu halten. Weil da war es nicht so schlimm mit den Schlägen oder was. Da hast du dann schon irgendwie ein bisschen durchgewurstelt. Irgendwie habe ich es geschafft. Wollten sie mich dann rausschmeißen. Mit haben 17 wollten sie mich rausschmeißen, doch, wirklich.
Ehrlich?
Und das war damals der sportliche Leiter. Und der hat gesagt, nein, mit so dünnen Füßen kann keiner Abfahrer werden. Und dann wollten sie mich echt rausschmeißen. Und dann war der Leismüller-Sept, wo die Dauerkurven da in Garmisch ja benannt worden ist, der hat sich dann für mich eingesetzt, das war mein Trainer, und hat gesagt, na, wenn sie das macht, dann steige ich aus. Und das haben sie sich dann doch nicht leisten können.
War das so, dass man sich damals schon festlegen musste, was man machen mag, sich festgelegt hat? Oder war für dich erstmal, du, mich mach alles und schau mal, was am besten geht? Oder wusstest du relativ schnell, dass es im Weltcup eher in die, sagen wir mal, etwas höheren Geschwindigkeitsbereiche gehen wird? Also Riesenslalom ist ja dann schon Kurve und schnell, aber Super-G und vor allen Dingen Abfahrt. War das von Anfang an eher deine Liebe?
Mir hat Abfahrt immer taugt. Also das war einfach Herausforderung, das ist ein Wahnsinn, was wir damals für Pisten gehabt haben. Das war ja wild, muss ich bloß ein Beispiel. Wir haben in Tottenau haben eine deutsche Meisterschaft gehabt und da ist eine Abfahrt gewesen. Und die Abfahrt, die ist aber nicht da zum Lift runtergegangen, sondern ist dann zum Dorf runter. Ich weiß gar nicht, wie das geheißen hat. Auf alle Fälle war dann der erste Trainingslauf und dann war das unfahrbar, weil kein Platz war, die Kurve so zu meistern. Ist der damalige Mutter Richard, heißt der, und der hat dann Motorsauger ausgepackt und hat 50 Bäume gefällt. Da war kurz Startunterbrechung. Dann hat der lauter so Bäume umgeschnitten. Das waren nicht große, aber so, dass die gerade noch wegziehen hast können. Dann haben alle Trainer, alle haben mitgeholfen. Dann haben sie einen Schnee über die Baumstümpfe wieder drüber und dann ist das Training weitergegangen. Unvorstellbar.
Unvorstellbar. Ja, manchmal Schlaglöcher, dass du verschwunden bist. Da bist du oft außenrum schneller gewesen. Also, das war schon witzig. Ja. Und irgendwann einmal triffst du dich dann mit einem anderen Kollegen zwischen die kleinen Bäumchen, weil sie jeden zerrissen hat bei den Schlaglöchern.
Ja, Wahnsinn.
Aber ja, es war halt so.
Aber dann gab es nach den Erlebnissen mit den kleinen Bäumen, wo man sich dann drauf war, doch größere Events und Weltcuprennen, Olympia, und dann kam 85 zum Beispiel Bormio.
Ja.
Wo wir uns alle noch
erinnern. Das war überhaupt eine sehr interessante Saison. Vorher war ich als erster Deutscher mal wieder Fünfter auf der Skimarke Erbacher, wo es dann auch Konkurs gegangen ist. Und dann habe ich gewechselt. Und dann auf einmal hat es so einen Schub gegeben mit dem neuen Material. Ich habe einen eigenen Servicemann gekriegt, das habe ich vorher alles gar nicht gehabt. Das habe ich mir G selber hergekriegt. Und dann geht es los, gleich mit einem zweiten Platz, Riesenslalom mit Nummer 30. Und ich war total baff. Also ich habe gar nicht gewusst, was da geschieht. Und dann war ich immer so unter die 10. Und dann ist eben dann lange die Liste nicht verbessert worden. Ich bin immer mit Nummer 30 rumgefahren. Und dann war die Weltmeisterschaft in Bormio. Ja, und dann habe ich einfach mal Startnummer 3 gehabt. Ich habe fast den Start versammelt, weil ich war gar nicht gewohnt, dass ich so früh am Berg oben sein muss. Das war, da habe ich wenig Zeit gehabt zum Nachdenken. Und dann, der erste Lauf war schon mal verrückterweise, da bist unten und bist 1,5 Sekunden voraus und da denkst du, was haben die anderen zwei vor mir gemacht? Und es ist ja dann bis zu 35, also über halbe Sekunden praktisch dann am Ende gestanden. Und da war es ja damals noch so, dass ja die ersten 5 umgedreht worden sind. Ja, und da, der zweite Durchgang war ja dann legendär. Ja, für alle, die mir zugeschaut haben und für mich selber. Was schwierig war, dass der Zeitraum zwischen ersten Lauf und zweiten Lauf sich fast 1,5 Stunden später der Start war, der zweite. Und da wird es dann schon zäh. Also da kannst du ja viel zum Nachdenken. Du bist Führender in der Weltmeisterschaft. Und dann bin ich einfach nur abgehauen und bin zum Skifahren gegangen. Also ganz normal.
Zwischendrin bist du Skifahren gegangen?
Ja, ich habe mich ablenken müssen. Das war schrecklich. Und ich weiß noch, einen Tag vorher, da haben wir noch Training gehabt und dann bin ich also mit Ach und Krach durch diesen Trainingslauf durchgekommen. Und da war ich ganz eigentlich erschrocken. Was mache ich da eigentlich? Und dann sagt der Andras Peter, das war mein Riesenslalom-Trainer aus dem Allgäu. Und er sagt dann, ey, das war der Wahnsinn. Dann habe ich gesagt, okay, ja, so musst du auch morgen fahren. Okay, ich habe eigentlich das Gefühl am Anfang noch gar nicht so gehabt, dass ich das alles am letzten Messer schneide, da praktisch diese enge Linien da fahren habe können. Okay, habe mir gedacht, dann fahre ich so. Und im zweiten fahre ich halt dann los. Und ich war mir eigentlich in der Mittagszeit selbst wirklich bewusst, ja, ich mache das Ding. Also, und erst mit dem Selbstbewusstsein bin ich halt dann an den Start gegangen. Und da hat es nicht lange gedauert. Ich glaube, das war vierte oder fünfte Tor, genau, wo es dann flach wird, kurz davor. Wir sind ja noch Männer gewesen, wir sind ja noch mit Skimützen gefahren, gell. So was Blödes. Also ganz ehrlich, nachhinein denke ich mir, was haben wir ja überhaupt nicht mitgedacht, gell. Helme hat es ja schon gegeben. Ja, auf alle Fälle, dann komme ich da in die Stange mit dem Kopf rein und dann habe ich nochmal Strickmuster gesehen und dann habe ich die Mützen dann gleich einmal weg vom Kopf und die Brühe ist runtergerutscht und dann bin ich auf einmal nackert da gestanden, so ungefähr, weil Skibrille hat schon seinen Sinn, gell? Der Fahrtwind ist doch relativ groß und dann bin ich so blinzelnderweise mit Augen zu und wieder Tränen weg und so weiter, bin ich dann da runtergeschossen und habe mir gedacht, da bist du so ein Depp, wirklich so innerlich scheißt man sich dann so zusammen und nachher möchtest alles riskieren und dann passiert dann die nächsten Fehler und Spagat und alles mögliche, was dazu gekommen ist. Und ich habe es eigentlich dann Schuss so ins Ziel reingefasst, eh schon abgehackt gehabt. Und dann denke, das hast du ja sauber versemmelt. Und dann leicht doch grün auf. Dann hat es auf 500 hat's dann gereicht.
Mhm. Und zwar
ja, aber ich brauche die halbe Sekunden,
dass auf, die 500 noch da gestanden kuriose sind. Weise, du hast gesagt, dreimal Olympische Spiele, 88, Calgary, Super-G. An was erinnerst du dich?
Eigentlich war Calgary gar nicht so schlecht für mich. Es war eine geile Abfahrt. Ich habe oben immer mit dem Zurbriggen zusammen, das war meine größte Konkurrenz, aus der Schweiz, den habe ich im Sack gehabt, ja. Der ist ja danach auch Olympiasieger geworden. Aber dann ist der Schneefall gekommen und dann ist einfach mein Gerät, haben wir das Falsche auspackt. Das war dann schon ein Dilemma. Aber dann war ja der Super-G ja immer noch im Ghetto und da haben wir gesagt, na ja gut, ich hab einen, sagen wir mit 1,5 Sekunden mindestens 3 Rennen Vorsprung gewonnen und dann bist du natürlich der Favorit dort. Aber dass du am ersten Tag Eiffel ist, also, ja,
also Eigentor. Für die nicht ganz so alt sind wie wir, wie der Ralf und ich, die sich nicht mehr daran erinnern. Wir saßen damals vorm Fernseher und ich erinnere mich eben, Markus Wasmeier, großer Favorit, erstes Tor und ich glaube, du lagst auf dem Bauch, oder?
Nein, ich bin ohne Ski weitergefahren. Die kurze Überlegung war da, mit einem weiterzufahren. Ich hätte es eigentlich machen sollen, es war mehr in die Geschichte eingegangen. Stimmt, definitiv. Aber in dem Moment denkst du, oh, ich muss jetzt gleich stehen bleiben und geh noch mal rauf und fahr. Aber lass es da leider nicht zu. Und ja, das war einer meiner lehrreichsten Niederlagen.
Du sagst lehrreich, das ist ja interessant. Das ist ja, gerade viele Menschen schaffen es nicht, aus Dingen, die schiefgegangen sind, was mitzunehmen. Was hast du mitgenommen? Denn, wie deine olympische Vita zeigt, es wurde ja noch ganz groß etwas später.
Ja, also so lehrreich war es schon mal, nicht jetzt sich irgendwie aus der Piste zu entfernen und nicht das Ziel einzufahren. Also um den Journalisten gegenüberzustehen, das war nicht mein Ding. Natürlich waren die Fragen saublöd, weil ich ja selber auch nicht gewusst habe, warum das jetzt passieren hat müssen. Das war dann schon diese Überwindung, auch das zu tun, und das war dann nicht so schlimm. Und klar, ich habe jeden verstanden, der die Frage gestellt hat, was war da? Ja klar, was war da? Es ist das passiert, aber... Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Lernprozess, trotzdem, wenn es schlecht geht, Rede und Antwort zu stehen. Und das Nächste war natürlich auch zu verstehen, dann auf einmal diese ganzen Freunde, wenn du vorher alles gewinnst, und dann auf einmal sind die ganzen Schulterklopfer weg, und dann reduziert sich der wirkliche Freundeskreis. Aber ja, das sind nicht mehr viele. Und das ist so, dass du so bemessen wirst nach deinen Erfolgen und nicht nach dem Menschen.
Trotzdem muss ich natürlich jetzt auch der Schießjournalist sein und fragen, was war da? Warst du zu scharf, zu fokussiert? Hast du schon das zweite Tor im Blick gehabt, statt dich aufs erste zu konzentrieren, weil es eigentlich Agmade Wiesen ist und man nicht damit rechnet, dass man am ersten einfädelt? Oder wie passiert sowas? Ich meine, die Frage stellt man sich ja, damit es kein zweites Mal passiert.
Ja klar, es war definitiv das erste Tor, ganz ein wichtiges Tor, was man sonst jetzt so nicht hat, weil danach ein extrem schneller Wechsel in den Steilhang eingegangen ist und da wollte ich halt sehr, sehr früh dran sein. Und dann bin ich halt dementsprechend so gefahren, natürlich würde man heutzutage sagen, ja Scherenstellung, das war es halt eigentlich, der Ski ist mit den Spitzen, der Innenski halt ein bisschen nach innen zeigt. Und ich wollte halt da schnell wechseln und bevor du das Tor fährst, bist du ja eh schon beim Nächsten. Aber das ist normal. Also du bist ja immer voraus, auch mit Schauen und den Rest ignorierst du. Und ja, und da ist das halt passiert. Also wenn ich den Steilhang dann so gefahren wäre, wie ich es geplant gehabt habe, dann war ich da unschlagbar gewesen. Und das war, ich habe gewusst, das ist das Kriterium. Naja, so war es halt.
Shit happens, kann man da eigentlich nur sagen, oder?
Ja, das waren viele tränenreiche Stunden und mein Servicemann war auch total fertig. Mhm. Riesenslalom war dann, ja, Fünfter bin ich geworden, aber das war jetzt nicht mein Ding.
Aber der Taufik hat sogar gesagt, du bist ja gewachsen aus dem Ding. Du bist ja nicht andere dann wahrscheinlich nach sowas und nach dem, was passiert. Heute wäre es wahrscheinlich noch zigfach größer, aber auch damals schon, was da auf einen reinbricht und jeder war sehr besser und die Freunde plötzlich, die vermeintlichen Freunde sind plötzlich nicht mehr da, weil du am ersten Tor einfädelst. Da machen wir wahrscheinlich am Nebentisch noch einen Witz drüber, die sogenannten Freunde. Mhm. Da hätte vielleicht der eine oder andere gesagt, irgendwie weiß ich nicht, wie es weitergeht. Aber du bist ja wirklich dann, die Höhepunkte kamen ja dann bei dir.
Ja, ich muss aber sagen, da hat sich dann schon so 2 Jahre eingeschlichen, die waren nicht so gut. Man muss ja, im Vorfeld von Calgary habe ich mir die Wirbelsäule 2-mal gebrochen und habe aber in dieser Saison bis zum Ende Februar alle Disziplinen geführt und auch einen Gesamtweltcup geführt. Und das wäre also mein bestes Jahr geworden. Aber die Verletzung hat mich halt dann ins Gipsbett dann getragen. Und aus diesem Trauma, das was du bei diesem Sprung, der wo da damals in Japan, im Furano da passiert ist, das hast du schon irgendwie im Hinterkopf, diese Bilder, dieses Gefühl. Und da war es dann mit dieser Niederlage in Calgary dann schon so, dass ich ja ganz schön gekämpft habe mit meiner Psyche, um das zu verdrängen. Jedes Mal, wenn ich auf so einen Punkt hinfahre, was so ähnlich ausgeschaut hat, da habe ich einfach zurückgezogen. Und durch dieses Zurückziehen bist du halt einfach nimmer unter die Fünfe, geschweige denn ganz vorn. Und da habe ich dann zwei schwere Jahre gehabt. Und das werde ich nie vergessen, dann war zwei Jahre danach war das letzte Supergirennen in Lake Louis. Und da hat mich ein österreichischer Trainer am meisten motiviert, weil der gesagt hat, hey, bist du eine geile Abfahrt gefahren. Das war bärig. Und der hat mich so motiviert und am nächsten Tag habe ich gewonnen. Und ja, oft brauchst du so Kleinigkeiten, dass du deinen Kopf dann auf einmal so einen Motivationsschub gibst. Weil Skifahren habe ich ja trotzdem keiner. Also, aber das ist dann wirklich der Kopf. Und dann war ich Dritter in der Weltranglisten und dann war wieder alle heile Welt. Bis dann wieder die nächste Niederlage gekommen ist, dass die damalige Skifirma aus dem Pool ausgestiegen ist. Und du irgendwann im Juli dann einen neuen Ski finden hast müssen. Und das war schwierige. Aber ich habe immer gesagt, seit dann schon, was nicht einen Nutzen hat. Ich war fast froh dann später, weil ich hätte Olympia oder auch Albertville bei Weitem nicht so meistern können, als wir es mit der vorherigen Firma gegangen waren.
Reden wir mal über Lillehammer. Wir haben ja am Anfang schon gehört, Olympiasieg ist das Höchste, bleibst du für immer Weltmeister, bist du bis zur nächsten Weltmeisterschaft, aber ein Olympiasieger bleibt es für immer. Ich erinnere mich noch 1994, ich war in Lech beim Skifahren und da oben lief an der, ich weiß nicht, ob es ein Schlepp oder ein Sessellift war, die Österreicher, die da am Lift arbeiten, waren ja alle skiverrückt, da lief ein Radio und es lief der ORF oder irgendwas und da lief dein Rennen und ich hörte nur, wie ich oben ausstieg, der Wasi ist zum zweiten Mal Olympiasieger geworden. Das war für mich.
Das hätte ich gern gehört bei den Österreichern.
Das war sensationell. Ich glaube, der ein oder andere.
Durchdraht oder ja, der Jäger.
Das gibt's doch jetzt schon wieder. Ein Deutscher. Ja, ich erinnere mich genau. Also das für immer. Das nehme ich für immer mit dir, dass ich da oben aus dem Lift ausgestiegen bin und diese Szene. Ich weiß genau, wo der Lift ist. Ich weiß nicht, was da heute steht. In Zürs war es. Und es war großartig. Ein schöner Moment. Für dich, einmal Olympiasieger ist ein Ding, aber ein zweites Mal ist dann schon nochmal ein Ausrufezeichen an alle, die gedacht haben, ja gut, einmal kann es jeder, oder?
Ja, sagen wir mal, die erste Medaille war natürlich so diese Dankbarkeit für sich selbst eigentlich auch, dass du nie aufgeben hast in diesen schweren Zeiten. Das ist alles nicht immer so rumgelaufen, wie ich mir auch gewünscht habe. Und dann kommt halt immer was dazwischen. Ein Jahr zuvor, vor Lillehammer, bin ich mit einem Servicemann zusammengestessen mit 100 Stundenkilometer und habe deswegen auch zwei künstliche Hüften. Und dann kommst du aus so einem Ding halt raus und dann weißt du, du hast über alle Hürden und alle, wo gesagt haben, vergiss es immer, was man hat. Hast du mit der Schaufel vor der Piste und so ähnlich und jetzt reißt eh nichts mehr und dann hast du das. Aber komischerweise, ich habe da nie so diesen Spott oder wie auch immer, sondern es war einfach nur eine Bestätigung, sich selbst nie aufzugeben und immer dran zu glauben. Und ich habe auch permanent an dessen gearbeitet und ich habe da eher Schipperl noch draufgehauen. Und habe auf dieses Ding da hingearbeitet, dass natürlich gleich die Abfahrt dann auch daneben geht.
War ja 36. glaube ich, das war.
Ja, irgendwo. Genau. Und dann war halt ein neues Rennen, neues Glück. Also das habe ich halt relativ gut immer verarbeiten können, weil bei mir war es immer so, ich bin ein Ziel abgeschwungen und habe die Zeit gesehen und dann hast du vielleicht eine Minute gebraucht, dann hast du das gleich analysiert gehabt und dann war es für mich eigentlich schon wieder Geschichte. Also es ist schon wieder weg.
Also du bist kein Haderer. Du versuchst zu analysieren, aber du hängst dem nicht ewig nach.
Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Am Anfang natürlich schon, wenn du ganz jung bist und es läuft nicht so, da bist du mal bloß Dritter geworden. Mein Servicemann hat mich immer zusammengeschissen und dann hat gesagt, jetzt hast du genau noch eine Viertelstunde zum Aufregen und dann hat es Ruhe. Gell? Ja, und so wächst man halt dann mit seinem Alter.
Du hast da gerade die Verletzungen ein bisschen angesprochen. Du hast den furchtbaren Zusammenstoß mit dem Servicemann mit zwei neuen Hüften. Du hast deine Wirbelsäule angesprochen. Das ist ja nicht alltäglich, wenn auch ein Skifahrer, der Speed fährt, natürlich ab und zu mal da, heute hört man fast von Kreuzbandrissen und so weiter, aber das geht ja schon ans Eingemachte, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Wie bist du mit dem immer wieder fertig geworden? Das sind ja, da würde ja eines schon reichen, um heute 90% zu sagen, das war's für mich.
Ja, es ist halt generell in den Abfahrtssport, da musst du halt eine gewisse, sagen wir mal, Risikobereitschaft musst du da einfach haben, weil du weißt genau, wenn du einmal unkonzentriert irgendwas isst, dann tut's weh. Tut's weh. Also du bist halt meistens dann im Krankenhaus. Also das ist halt einmal so. Und dieses Risiko muss man bereit sein zu suchen. Also das meisten Leute sagen dann, also spinnt es komplett. Und sage ich, ja, wir spinnen. Also wir haben da schon ein bisschen einen Vogel. Du musst halt wissen, wo deine Grenzen sind. Wie ich vorher schon mal gesagt habe, dass natürlich noch andere Umstände dazukommen können, wie auch immer. Das ist immer möglich. Man denkt aber auch nicht so weit, dass das ganz, ganz schlimm ausgehen kann, sondern aus meiner bist du halt verletzt, das fliegt man wieder zusammen und dann macht man wieder weiter.
Aber Markus, um mal einen Sprung von dir, von damals, von deiner Stärke zu den heutigen Problemen des deutschen Abfahrtssports mal zum Beispiel zu machen. Warum sind die Österreicher in der Lage, so viel starke Abfahrer, Super-G, Speedfahrer hinzubringen? Warum tun wir uns schwer? Ist es eine Mentalitätsfrage? Sind es bei uns, sind es Eltern, die sagen, na, ich mag nicht, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich will nicht, dass mein Sohn da runterfährt und sich bremsen wir? Wird bei uns zu viel gebremst? Warum die Schweizer, selbst die Italiener, ja, die hast du lange Jahre nicht unbedingt mit Speedrennen und jetzt gewinnen sie Kitzbühel und sonstiges. Hat ja nicht nur mit Olympia zu tun, sondern auch mit dem Kopf, mit der Mentalität.
Du hast eigentlich schon alles gesagt. Es ist wirklich so, es ist selbst gemacht. Es gibt viele Trainer, ich weiß das aus der Zeit, wo meine Kinder praktisch Rennsport betrieben haben. Nein, Abfahrt fahren wir nicht, das ist viel zu gefährlich. Da fährst du in deutsche Meisterschaft, da war mein ältester Sohn der einzige von diesem Jahrgang, der da mitgefahren ist. Ich habe gesagt, warum soll ich nicht mitfahren? Er ist in Italien in die Schule gegangen, da hat er sowieso aus Deutschland nicht Zeit, bloß weil er in der Schule war. Also das ist ja, das war der Wahnsinn. Also das ist ja gar keine Abfahrt gewesen, das war einfach mal schnell super gefahren. Und das, da haben die schon gesagt, nein, das, aber auch ehemalige Athleten, die Trainer sind, haben gesagt, nein, das ist viel zu gefährlich, das machen wir nicht. Und das bringt natürlich die Eltern dann auf das gleiche Schiff. Also, wenn dann, und das muss ich wieder an Thomas Dresen hernehmen, der war ja gleich alt wie meine Burschen. Und da waren wir auf einem Wettkampf und danach sind wir halt noch frei Skifahren gegangen und da haben wir getroffen und da waren wir so auf einer Kante gestanden und da ist ein Steilhang runter mit ganz viel Buckel und dann sagt er zu mir, sagt er, du, fahren wir da Schuss? Kann man da Schuss auch runterfahren? Dann sage ich, ja, kann man schon. Und ich wollte aber nur sagen, auf einer präparierten Piste, nicht auf einer Buckelpiste und auch nicht mit dem Slalom-Ski. Das hat er nicht mehr gehört, weil er war nämlich schon weg. Und ich schuss diesen Berg ab. Und ich hab gemeint, den zerreißt es jetzt ohne Ende. Und da ist der unten rausgefahren und habe gesagt, oh, das war jetzt geil. Dann ich siehst, der ist aus diesem Holz geschnitzt. Und so ist er Kitzbühelsieger geworden. Also mit viel Pech heute natürlich. Leider, wäre das einer unserer ganz Großen geworden. Und ja, aber das ist halt, der Sport bringt es mit. Also der hat es halt dann leider so büßen müssen, dass er nicht mehr auf fürs Kämmer ist. Und also er ist ja noch da, jetzt als Trainer und als Berater und wie auch immer. Aber ich wollte bloß sagen, also man muss so aus so einem Holz geschnitzt sein, wo du es einfach riskierst einmal. Da denkt man gar nicht drüber nach. Und so wächst man halt in diesen Sport. Und der Abfahrtssport ist halt, brauchst du viele, 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 viele Kilometer. Du musst mit dem Wind, man muss sich mal vorstellen, du hast ja gleich einmal 130, 140 Stundenkilometer drauf. Das ist ja ganz eine andere Verdrehung, die bringt dich ja gleich in eine andere Position. Und beim Sprung sowieso, da musst du schon mal umgehen können. Und wenn du da in der Hocke bist und hast eine Fläche, riesengroße Fläche, wo muss ich jetzt hin? Also das sind dann schon so Lernprozesse, die ich ein bisschen anders da gehabt habe, weil bei uns war es damals im Weltcup so, dass wir 5 Trainingsläufe gehabt haben. 2 am Mittwoch, also Vormittag und Nachmittag, dann 2 am Donnerstag ebenfalls und am Freitag. Und dann war am Samstag das Rennen. Das heißt, du bist vor insgesamt 6-mal jede Kitzbühel, Wengen, wie auch immer, Strecken bist du gefahren. Du hast dich natürlich entscheiden können, lass ich einen laus oder wie auch immer. Aber als Junge hast du es mitgenommen, weil du hast dann viele, viele Erfahrungen gesammelt. Und das haben heute halt die jetzigen nicht mehr.
Gab es irgendein Rennen, wo du oben gestanden bist und gesagt hast, was mache ich jetzt eigentlich da? Oder irgendeine Strecke, wo du gesagt hast, jetzt bin ich schon wieder da, eigentlich, das ist gar.
Nein, es war einmal, das war wiederum in Kitzbühel, aber Folgeproblem von Garmisch-Partenkirchen. Da bin ich in 3 Trainingsläufe inklusive ein Wettkampf, hat es mir die Bindung aufgehaut. Und ich habe einfach kein Vertrauen mehr in den Ding gehabt, fahre auf Kitzbühel und gleich beim ersten Trainingslauf wieder die Bindung aufgegangen. Und da war es so, dass wirklich nur ein Trainingslauf dann stattgefunden hat, wegen Wetterverhältnisse. Und ich habe, das ist so, wie wenn du mit einem Auto auf der Autobahn jedes Mal mit 140 einen Reifen verlierst. Also das ist jedes Mal gut ausgegangen, aber irgendwann einmal geht es vielleicht nicht mehr so gut aus. Also da steigst du bestimmt in das Auto nicht mehr ein, sondern du musst schauen, anderen Ski, andere Bindung, so dass du das Vertrauen gewinnst. Und dann bin ich da an den Start umgestanden und habe wirklich kalten Schweiß auf der Stirn gehabt und habe nachher zum Trainer gesagt, nein, ich fahre nicht. Aber komischerweise, ich bin dann auf einmal doch am Start gestanden, weil ich es halt doch gemacht habe. Bin natürlich richtig langsam gewesen, ich weiß nicht, 24. oder was bin ich geworden. Und dann haben mich halt die Journalisten haben mich unten gefragt, warum ist es heute nicht so gut gegangen. Ja, aber es ist schwer dann das zu erklären, was du gerade mitgemacht hast.
Sicherheit im Skisport wird ja immer wieder diskutiert. Wärst du einer gewesen, der, wenn man ihm ein Airbag gegeben hätte, der den genommen hätte? Du hast gesagt, ihr seid noch früher ohne Helm mit Mützen ja, gefahren, bei der Abfahrt nicht.
Ja, ja,
genau. Abfahrt nicht, aber andere Sachen heutzutage tragen sie ja selbst im Slalom Helme. Findest du wichtig? Weil ich meine, die Ski sind schon heute auch andere Waffen als früher, oder?
Ja, man muss ein bisschen relativieren. Am besten erklärt ist, was meine Zeit war. Das war Rallye-Fahren und jetzt ist Formel 1.
Auch von der Piste her,
gell? Von der Piste. Das hat sich alles so entwickelt. Du hast keine Seilwinde gehabt, wo ein Pistenraupen bei 50 Grad Neigung da rauffahrt und alles Brettel eben macht. Und das noch dazu mit einem Schneeverhältnisse, die eigentlich auf 30 Zentimeter so stabil sind, dass da kein Loch entstehen kann. Aber damals waren ja Löcher. Es hat ja Startunterbrechungen gegeben, wenn wieder einer eingespitzelt hat, weil da ein bisschen weniger Wasser war wie auf der anderen Seite. Dann ist da Schnee reingegossen worden mit der Gießkanne ein bisschen drüber, nass. Die Schweizer haben einen Bunsenbrenner genommen, dass da wieder so eine Glasschicht entsteht und dann ist das Rennen weitergegangen. Das war normal. Also das war wirklich nicht schön zum Skifahren. Jetzt finde ich, ist das Sensation. Ich bin ja danach dann 22 Jahre praktisch mit der Kamera, das was ich ja entwickelt habe, runtergefahren und ich hätte es mir jedes Mal gewünscht, dass ich so eine Piste damals auch gehabt hätte. Aber es war halt so. Und jetzt hat die Formel 1 ist natürlich wieder, macht das eine, dass er wirklich die Dichte natürlich von den Athleten sowas von eng geworden ist. Siehst du ja, was jetzt in Kitzbühel war, die letzte Zeit, das sind ja nur noch Hundertstel, was das trennen. Vorher hat sich oft eine Sekunde. Hinten war es noch was Zweiter. Also das hat sich alles geändert. Das ist jetzt alles ein bisschen anders.
So generell die Entwicklung im ganzen Skizirkus, wie du angefangen hast, du hast gesagt 83, wenn man heute schaut, das hat sich viel getan auf den Pisten, aber natürlich außenrum, wenn wir zum Beispiel jetzt gerade einmal Kitzbühel nehmen, das ist ja, die Golfer dann sagen, das Masters, das Skifahren, die glaube ich die einzigen, die sie selber vermarkten, das ist ein 45.000 stehen da unten, das ist ja ein bisschen Oktoberfest, ein bisschen Skirennen, alles mögliche. Was sagst du zu der Entwicklung generell? Ist das die richtige?
Ja, Kitzbühel hat es eigentlich immer ein bisschen vorgemacht was der riesen Auflauf war. Da haben sie die anderen immer schwer getan. Wengen war dann schon auch noch mit dabei, weil die Schweizer auch so unwahrscheinliche Fans sind vom Skisport. Aber sagen wir mal, es hat sich jetzt in den letzten Jahren, und das habe ich ja als ARD-Mitarbeiter ja dann erlebt, hat sich auf einmal Adelboden hat sich rausgetan. Dann ist das Wengen so brutal geworden. Es Schlabming dazu gekommen. Es ist einfach, das sind Rennen immer mehr und richtig gut gemacht. Und das sind jetzt Festivals. Also das kann man einfach, egal jetzt zu was für Orte, dass man da jetzt hinfährt, richtig, richtig ein geiles Fest mit mega, mega Sport zu erleben, muss man mal hingehen. Das muss man einmal gesehen haben.
München hat ja auch den Versuch gemacht, diesen Parallelslalom in München am Olympiaberg. Da waren damals auch 25.000, hatte ich die Ehre da kurz zu moderieren. Das war ein unfassbares Erlebnis. Ist dann an der Schneesituation leider gescheitert, ein paar Jahre später. Ist das auch so ein Weg? Moskau hat das, glaube ich, mal gemacht. Verschiedene Städte versuchen das ja.
Berlin haben wir gehabt.
Versuchen das
Berlin
in die Städte zu bringen. Das
Berlin
ist
Berlin war das Allerhöchste, denn da waren über 30.000 Menschen an diesem Teufelsberg. Und da waren gleich viel, also die Hälfte Besucher waren auf der Strecke, wo sie uns an den Start gebracht haben. Weil da sind alle Rallye-Fahrer, die europabesten Rallye-Fahrer sind gekommen und haben uns dann aufgefahren. Jetzt war das eine Strecke, weil der Lift hat nicht fahren dürfen wegen der Abhöranlagen zur damaligen DDR. Und dann haben uns die dann aufgefahren. Das war das erste Mal, was ich einen Parallelslalom erlebt habe, wo jeder unbedingt noch einen Start auf wollte. Jeder hat alles gegeben, dass er die Rallye-Strecke mal noch mitfahren kann. Das war witzig. Also, das war ein Riesenfestival. Und Wien war dann auch nochmal, aber es hat sich damit aufgehört. Und jetzt ist Parallelslalom sowieso draußen wieder.
Aber ist das tatsächlich, wird sich der Skisport, wir sehen es jetzt zum Beispiel bei den Biathleten, die haben es zu Beginn der letzten Saison oder der laufenden Saison vorgemacht. Die sind in München auf Skirollern gestartet. Wird sich auch der alpine Skisport auf Dauer, wenn wir die Schneelage, wenn wir das Klima sehen, neu orientieren müssen, dass man schaut, wie man es macht, weil Sicherheit für Rennen in niedrigen Regionen gibt es immer weniger.
Ja, der Naturschnee, ja, ist sowieso jetzt mit dem Klimawandel so, dass ja die Wetterlagen extrem stabil auf einmal dastehen. Da hast du wie dieses Jahr permanent Minusgrade, aber wirklich auch hohe Minus von über 10.
Aber kein Niederschlag.
Kein Niederschlag. Und da haben wir aber natürlich die Skigebiete momentan so aufgerüstet, dass die wirklich alle mit Schnee tadellos Pisten präparieren können. Schaut zwar, sagen wir mal, ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, wenn ein weißer Streifen runtergeht. Ja, so sind jetzt die letzten Jahre und so werden wir auch wahrscheinlich die nächsten Jahre auch erleben. Nur wenn die Temperatur dann wirklich so runterfallen, dann hätte man echt ein Problem. Dann müsste man in Länder gehen, wie Norwegen oder eben Amerika, in diesen Ländern, die garantiert dann noch Schnee haben. Also die anderen Höhenlagen. Das kann dann passieren, ja.
Oder nach China oder Saudi-Arabien, ja, aber das ist, wo denen das völlig wurscht ist, woher das Wasser, ja, und die Energie kommt. Das
bringt gar nichts. Dieser Alpinsport ist halt sehr alpenbezogen. Oder auch natürlich Amerika geht es ja auch noch. Japan war auch immer toll. Es war auch immer super. Die haben auch immer mega viel Schnee. Du musst halt immer auch die Monate schauen oder beziehungsweise wo startest du. Das ist halt, früher das Kriterium war einfach Wallisère, jetzt ist 3 Wochen vorher, ist dann auf einmal Sölden. Und trotz der Höhe kämpfen die dann schon auch, dass sie es hinbringen. Machen sie auch immer super. Aber diese 3 Wochen kann man sich auch gut sparen. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da ist am Gletscher halt fast nicht fahrbar, weil da weiß man, dass da wirklich der Winter kommt und dann ist die Ausfallquote, dass ein Rennen nicht stattfindet, da ist sehr stark.
Jetzt sind wir ganz kurz vor den nächsten Olympischen Winterspielen, die jetzt auf uns zukommen. Wieder mal in Europa, in Italien. Was heißt das für uns Skifahrer in Europa, für dich ja speziell, fast vor der Haustür, sagen wir mal?
Das wird wieder ein Festival, so wie man es gewohnt ist, weil das sind Italien, Südtirol, sind alle schon mal so in die Fanaten. Die wollen dahin, egal was für Sportart, die sind ja alle sportbegeistert und man sieht ja das alleine in Alta Badia, was da an Menschen dann käme. Und das einzige Traurige, was ich so finde, dass das Bormio halt die Männer wieder ganz woanders da sind. Ich denke, Cortina hätte eigentlich sowieso eine Weltmeisterschaft ausgetragen mit Damen- und Herrenabfahrt und mit den anderen Disziplinen. Da könntest du ja sogar mit ein paar Kilometer fahren, Europacup-Strecken haben, die was du hernehmen könntest. Die sind richtig schwer und dass die beieinander bleiben, das war eigentlich schon, das ist jetzt schon, das ist so ähnlich wie im Wallisère, da waren wir in Club Med, waren wir da untergebracht, kein olympisches Dorf, das war halt Club Med, das war wie ein Weltcuprennen halt.
Du hast die Eröffnungsfeier in Mailand, du hast da ein paar Eiswettbewerbe, du hast 6 Stunden entfernt Cortina, 6 Stunden von Cortina ist Bormio, du hast die Skispringer ganz woanders, die anderen sind in Antholz mit dem Biathlon. Das sind, auch wenn wir diese Spiele feiern, weil sie endlich in Europa sind, schon so mit die am meisten zerrissenen Spiele, die es je gegeben hat in der Geschichte. Da muss man es nicht beschönigen. Du hast deine 2 Goldmedaillen in Lillehammer geholt. Das war, ich glaube, wer dabei war, sagt, die besten, schönsten, kompaktesten Spiele ever, oder?
Ja, ja. Also das hat halt das Wintermärchen gemacht und die Norweger selber. Die Bevölkerung ist ja sowas von Sport interessiert.
Aber auch, dass alle zusammen waren, alle
Sportarten. Ja, aber da muss man auch wieder, gut, das war dann noch ein Nagano, aber nachdem ist der 11. September gekommen. Und ab dem Zeitpunkt hat sich die Großveranstaltungen komplett verändert. Weil wenn ich mir vorstelle, muss man sich einmal einen Langlauf in Norwegen, 50 Kilometer, das war jetzt nicht so, dass die kleinen Rundenläufer sind, die sind halt einmal im Wald raus und dann wieder irgendwann gekommen. Aber es sind 100.000 Leute abends zuvor in den Wald gegangen, haben gecampt bei 28 Grad minus oder 30 Grad minus. Und haben sich da praktisch rundum, und dann waren es 250.000 Menschen, die wo da praktisch am Start, also auf der Alpe waren. Und der Peter Schlickenrieder, den kennt ihr ja auch alle, der was Silbermedaille damals in Salt Lake gemacht hat, der ist im 50er mitgelaufen, einfach nur zu Spaß, weil er eigentlich seine Disziplin schon zu Ende war. Und er wollte nach 30 Kilometer aufgeben. Ja, der ist nicht rausgekommen. Die Norweger haben den gar nicht rausgelassen. Nein, du laufst weiter, die haben ihn so weit motiviert. Er war fix und foxy danach, weil in seinem Leben noch nie so viel gelaufen ist und oder so lang. Und das sagt eigentlich alles aus. Und dann waren auch die Norweger, man muss sich mal vorstellen, das ganze Dorf, das hat ja doch 25.000 Einwohner, der Ort, und keiner durfte selber mit dem Auto fahren. Jeder musste mit dem Bus fahren. Und das bei 30 Grad Minustemperaturen oder 25, wo es dann später ein bisschen wärmer geworden ist. Also ein bisschen wärmer. Und keiner regt sich da auf. Und es sind, ja, auf dem Super-G sind 80.000 Menschen gewesen. Ein Riesenslalom 60.000. Diese Zahlen, die haben wir nie mehr kriegst du das. Eben der 11. September hat das ein bisschen einbremst. Und drum waren das schon die Spiele. Die nächsten, als Journalist habe ich da viele Olympiaden dann auch mitgekriegt. Und da war Vancouver dann die Olympiade, die wo die Menschen mitgenommen hat. Das haben die ganz genial gemacht. Da hat fast jeder dritte Bürger in Kanada hat da so eine Fackel sich gekauft und der ist mit Stolz mit dieser Fackel bei die Zuschauer drin gestanden. Also die haben das alles gut gemacht. Ja.
Du sprichst gerade den Stolz der Kanadier an und so weiter. Ganz kurz ein Ton zu uns. Jetzt hat München zunächst mal gesagt, Olympia, das wollen wir wieder. Das war ja auch schon anders bei uns. Vor einigen Jahren hatte die Mehrheit gesagt, na, wollen wir alles nicht, aus verschiedensten Gründen. Da kam der Umweltschutz, da kam die ganze Finanztechnik dazu. Haben wir da jetzt wieder einen Wandel bei uns? Würden wir endlich wieder Olympia gerne haben bei uns?
Ich glaube, da hat es so 2 Effekte gegeben. Das war die Europameisterschaft, was wir gehabt haben, mit der Leichtathletik und mit den Orten, die da im Ort waren. Mega. Dann kommt Paris. Und Paris macht das Ding halt einfach nochmal größer und schöner und noch mehr für die Bevölkerung. Wenn ich alle Langdistanzen, egal ob es Triathlon oder sonstiges war, Radfahren, du hast ohne Ticket sogar am Zaunrand stehen können und hast das miterleben können. Und ich glaube, dass das halt einfach jetzt die Menschen kapiert haben, hey, wir haben das Gleiche. Und das ist genial. Es ist genial.
Markus, du bist Bayer durch und durch. Bayern steht für Skifahren, für Wintersport. Trotzdem, mal ganz ehrlich, Olympische Winterspiele im Bayerischen werden mir, also mir, wir sind jetzt so um die 60, nicht mehr erleben, das ist, weil der Prozess ja so lange ist. Aber Olympische Winterspiele in Deutschland wahrscheinlich eher nicht mehr, oder?
Naja, sie tendieren ja jetzt auf Sommer, das zu erledigen. Ich sage immer, Sommer ist noch schwieriger, weil das ja fast die mehr als wie die doppelte Anzahl an Athleten und Disziplinen ist. Schwierig, schätze ich jetzt einmal, aber auch machbar. Also, ich kann mir schon vorstellen, wenn jeder mitzieht, dann ist das machbar, weil das Umfeld ist ja auch noch relativ weitläufig. Und es gibt ja gute Konzepte jetzt und dann, warum sollte man das nicht probieren? Winter war natürlich für mich immer das gewesen, schlechthin. Ganz ehrlich, ich war ja bei der 18er Bewerbung, war ja dabei und war ja da mehr oder weniger der Feuerwehrmann zu dem, was da in Garmisch alles schiefgelaufen ist von dem damaligen Bürgermeister, der auf der Zeitung zeigt, wo die Bauten aufgebaut werden und die Grundstücksbesitzer gar nicht gefragt worden sind. Also, dass da einer zuwider wird, das verstehe ich vollkommen. Und unglücklicherweise ich mag sie gern, die Kathi Witt, aber das hat in Bayern keiner verstanden, dass eine Ex-DDR-Lerin, die wo, das ist, da wäre eine Rosi Mittermeier, hätte da hin müssen oder wäre anders da, ganz ehrlich, dann hätte man da eine Figur gehabt, wo die Münchner weitaus und die Garmischer weitaus mehr mitgezogen hätten. Und das war ein Fehler nach den anderen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, die Menschen sind eigenartig geworden. Wir haben einmal Rede und Antwort gestellt, im Marienplatz war das. Und dann kommt ein älterer Herr, Mitte 70, und hat also Begleitung gehabt, eben diese Altersgruppe, 20 Leute waren das vielleicht. Und der hat zu mir gesagt, wissen Sie was, Herr Wassermeier, wenn die Olympiade in Garmisch-Partenkirchen stattfindet, wird es nie mehr schneien. Dann haben wir einfach gemacht, der verarscht mich jetzt. Wie kommt er auf das? Ich habe 15 Minuten versucht, herauszufinden, was er damit meint. Und die ganze Gefolgschaft hat den kleinen Schmarrn geredet. Hä? Ja, es ist nicht greifbar. Wenn einer sagt, du, vielleicht werden die Preise in München so teuer, dass man keine Wohnung mehr kriegt und so weiter, dann kannst du sagen, okay, das war damals 72 Jahre schon so. Oder wie auch immer, da kann man schon Sorgen haben. Wird es zu teuer, konnte es die Stadt machen. Das sind alles Themen, da kann man wirklich normal diskutieren. Aber leider Gottes gibt es die. Einer in Garmisch hat gesagt, ich habe jetzt 20 Jahre in Garmisch Urlaub gemacht und jetzt habe ich mein Häuschen gekauft, jetzt will ich meine Ruhe haben. Ja, das ist so diese Ego-Gesellschaft, die wo da so rankommt. Darum hat es mich so gefreut, dass da so ein hoher Prozentsatz in München für die Olympia gestimmt hat. Also muss man jetzt dran bleiben.
Und jetzt sind wir schon... Taufik hat vorhin schon gesagt, so ein bisschen in die Richtung Bayer. Du stehst für Skifahren, aber du stehst auch für unser wunderbaren Freistaat, für Bayern. Das zeigst du mit diesem wunderschönen Museum hier am Ende des Schliersees, wo ich eigentlich auf diesem Weg eben nur sagen, ich müsste daherfahren, weil das ist einfach ein Traum. Tradition, Werte generell, das ist mal ganz abgesehen vom Sportlichen ganz wichtig bei dir, oder? Immer schon gewesen?
Ja, das hängt auch ein bisschen so, wie ich aufgewachsen bin. Mein Vater ist Kirchenmaler und Restaurator und war schon immer sehr Tradition, nicht Tradition in dem Sinne, dass man aus Trachtenverein jetzt irgendwo rummarschiert sind, sondern ist einfach Kultur und Kunst, was bei uns in Bayern so ist. Und für mich war Handwerk sowieso das vorderste Ziel, das zu machen. Darum habe ich auch meine Lehre gemacht. Also ich habe Maler- und Lackiererlehre gemacht, dass ich danach dann praktisch mit meinem Vater dann, wenn Skifahren nicht hinhaut, dann praktisch zusammenarbeiten kann. Das war die Grundausbildung, mehr oder weniger. Und wenn du halt mit 31 Jahren dann, du bist 300 Tage im Jahr unterwegs und das 13 Jahre lang und dann siehst du deine Heimat wieder und merkst dann auf einmal, dass die Gebäude alle verfallen sind und die letzten sind eigentlich aus dem 16. und 17. Jahrhundert und die einfach verschwinden zu lassen, das hat mir einfach wehgetan. Und da ist mir eigentlich nur ums Arbeiten gegangen, weil ich habe so einen Spaß gehabt, so ein Haus zu transferieren. Ich habe es ja privat selbst bei 4 Gebäuden gemacht, wo wir auch selber drin wohnen. Und das ist einfach ein cooles Lego-Spiel.
Wo sitzen wir jetzt hier? Beschreib du doch mal ganz kurz, was ist jetzt, das ist eine alte Stube?
Ja, nein, das ist eine Winterstube von den Holzknecht. Die stammt aus Bad Wisse in der Söllbachklausen. Und die ist eine königliche Winterstube, die hat damals 1884 ist die gebaut worden, war vorher kleiner, dann sieht man da an die Wänden, so dass der Boden einmal ein bisschen niedriger war und oder die Decke. Und da haben die praktisch geklebt, weil es der Weg praktisch zu lange war, nach ins Dorf zu gehen, sondern dann haben die da hinten geschlafen und haben im Winter halt dann eine Schutzhütte gehabt. Und so entwickelt sich diese Winterstuben immer ein bisschen mehrer. Und da sitzt man herin und wenn du die umdrehst, da ist ein langer Kachelofen mit 4 Feuerstellen, weil jeder hat sich selber kochen müssen, das ist nicht kollektiv gekocht worden. Und das ist halt schon ja, ein relativ junges Gebäude, also im Verhältnis zu dem, was ja das Dorf dann selbst. Das Dorf, da ist unser ältester Hof, die sind ja alle schon im 13. Jahrhundert erwähnt. Und manchmal sind die Balken auch schon aus der Zeit, aus dem 15. Jahrhundert. Und es hat halt immer wieder Entwicklungen gegeben, wie es in der heutigen Zeit auch ist. Und dann habe ich halt die Zeit festgenagelt im Dorf um 1700 und so findet auch alles statt. Das Bierbrauen, Schnapsbrenner, eigene Bäckerei, Konditorei, ein schöner Biergarten. Und man kann sich eigentlich auch, sagen wir mal, nicht bloß ein Museum zu besuchen, sondern das ist eigentlich eher so eine Begegnungsstätte mit vielen Menschen. Und was mich am meisten freut, dass alles so ruhig ist. Wenn die paar Meter von unten, von meinem Eingang, von der Hauptstraße dann reingehen und da einfach eine schöne Zeit verbringen. Ja, es ist einfach genial. Die Kinder haben eine Freude, die sind aufgeräumt, die haben so viel zu entdecken und so viele Spiele, was machen können. Und du bist ja in einer kurzen Zeit einmal in einer heilen Welt. Ja, so kann man es auch bezeichnen. Wenn man aber genauer schaut, weiß man, wie schwer dass die Menschen das gehabt haben in der Zeit, wo die in den Höfen gelebt haben.
Markus, Heimat, du hast den Begriff vorhin mal benutzt. Warum tun sich in Deutschland so viele so schwer mit dem Begriff Heimat?
Weil Heimat ganz oft missbraucht worden ist, natürlich im Dritten Reich ganz speziell. Ich sage ja, Heimat ist ja, es gibt ja alles. Es gibt Heimaten. Es gibt viele Heimaten. Das kann der Sportverein sein, wo du dich wohlfühlst. Das kann die Familie natürlich genauso sein, deine Freundesgruppe. Dein Betrieb, wo du vielleicht auch so familiäre Beziehung hast. Also es gibt viel.
Dann ist Heimat kein Ort, sondern ein Gefühl.
Reines Gefühl. So sehe ich das. Also, weil daheim, wenn ich sage, zu Hause, übersetzt jetzt, das ist das, was deine Familie ist. Das ist das, wo deine Base ist. Das ist deine Wurzel. Zu Hause, daheim, daheim. Heimat? Gibt's viel. Also ich habe viele Heimaten. Ich habe meine Sportwelt draußen. Ich habe den Sport, den wo ich alleine betreibe, wenn ich zum Langlaufen, Skitouren gehe oder wie auch immer. Ich habe mein Radlklicken. Ich habe da fühle ich mich wohl. Das ist eine Zusammengehörigkeit. Oder auch nur die, wo du einen schönen Abend verbringen kannst, weil alle den gleichen Witz haben. Oder Ironie oder dieses Frotzeln. Oder das ist ein Traum. Wenn du so beieinander sein kannst, wo alles nicht so ernst genommen wird, dann ist das auch ein Teil von einer Heimat, wo du dich wohlfühlst drin.
Ich muss mal ganz kurz nachfragen. Im Moment haben wir ja in Deutschland so ein bisschen so ein Problem, dass es in eine falsche Richtung läuft. Hast du das Gefühl, dass es welche gibt, die diesen Begriff Heimat missbrauchen?
Ja, die gibt's. Da ist ganz vorderster Front die AfD. Und auch die Menschen, die da für die stehen, für denen ist es eine Heimat. So ist der Begriff für mich zu interpretieren. Und es gibt die anderen. Und ich nehme jetzt den wieder, der in München da mir den Schmarrn da erzählt hat, da ist mir das erste Mal bewusst, wie schnell, dass man Menschen manipulieren kann, die einfach von der Bildung her oder von Gedanken einfach hinten noch sind. Ja. Also sich die selbst eine zweite Meinung einzuholen oder eine dritte Meinung einzuholen um zu nachzufragen, ist das ja wirklich so? Das macht kein Mensch mehr. Der am lautesten, am ersten und am lautesten schreit, das ist drin. Das ist, kennt man ja oft, da steckt der dahinter. Der hat das bestimmt gemacht. Dabei hat er gar nichts damit zu tun gehabt. Aber es ist halt so. Das ist unsere Gesellschaft. Und da muss man echt dran arbeiten. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ja. Und nicht jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern einfach mit den Menschen. Das ist wie ein kleines Kind. Den musst du einfach überzeugen.
Reden. Vom Reden kommen wir gleich zusammen, hat mein Vater gesagt. Das du hast unter anderem ein Buch geschrieben, Der Horm zwischen Schliersee und Tokio. Und der Untertitel heißt, warum es so wichtig ist, in einer unruhigen Welt Werte zu haben. Das war 2017 und ein bisschen nachgeschaut, da gab es noch keine Corona-Krise. Da gab es noch keinen Ukraine-Krieg, da war gerade mal Trump als zum ersten Mal im Amt. Da haben wir noch nicht gewusst, was da alles auf uns zukommt. Das Buch ist ja aktueller denn je. Welche Werte würdest du proklamieren? Wo fällt es uns? Was ist wichtig? Was wäre wichtig für uns alle?
Ja, das hört man ja jetzt in allen tagtäglichen Berichten, wie die Werte jetzt so verschwunden sind, in denen das Gesagte auch dann oder das Ausgemachte einfach dann auch gemacht wird. Das heißt, nicht wieder am nächsten Tag einfach wieder revidieren. Oder das ist ein Niveau geworden, das ist ja unglaublich, was da ein Präsident Trump rausballert. Das bringt ja, da glaube ich, das war das. Bücher kannst du da schreiben, dicke Bücher von Unwissenheit, von Lügen, ich konnte es gar nicht auf ein Wort nehmen. Da sind halt keine Werte mehr dabei. Also auch dieses Miteinander nicht. Wie der mit Journalisten umgeht, wie der mit den anderen Menschen, was mit Eis jetzt ist. Also das sind ja lauter Dinge, da stehst du als normal denkender Mensch, ich habe von meinen Eltern gelernt, das Miteinander mit seinen Nachbarn, wie auch immer, wie schön ist es, wenn ein Kind an dir vorbeigeht und sagt Servus oder Hallo, da freust du dich, weil das einfach dann ein bewusstes Miteinander ist. Und auch den Respekt vor den Eltern und auch vor denen, die es jetzt nicht so weit geschafft haben, diese soziale Komponente. Corona hat das leider Gottes jetzt nicht unbedingt gefördert. Das ist da eher so eine Ego-Gesellschaft geworden. So kommt mir das manchmal vor. Und darum genieße ich das dann auch bei mir im Museum, wenn die Gäste kommen, die Familien und alle sind so miteinander auf der gleichen Ebene. Da gibt es keinen, der wo irgendwie ausfällig ist und darum ist das so die Wohlfühloase. Wo ich selbst und auch meine Mitarbeiter und da habe ich einige sagen, hey, das ist der schönste Arbeitsplatz, weil alles so keinen Stress hat und jeder ist dankbar, das zu erleben.
Wow, Markus. Ja. Ja, jetzt sind wir länger geworden, als wir normalerweise sagen, dass wir mit unserem Geschmeidig-Podcast werden. Und ich glaube, das war nur der erste Teil. Ich glaube, wir kommen, Ralf, oder? Wir kommen nochmal wieder. Sommer, nicht im Winter. Und dann hocken wir uns da raus. Und dann trinken wir Bier. Das war 17, nach dem Modell 1700 irgendwas gebraucht.
Genau. Kannst du einmal zum Bierbrauen kommen? Ja. Geschmeidig-Redaktion, Kim zum Bierbrauen.
Das machen wir.
Und dann
das machen wir.
Unser geschmeidiges Sommerfest.
Da musst du mal richtig arbeiten.
Kein Problem.
Gerne. Und wenn du Lust hast, kannst du auch einen Whisky mitmachen. Und somit haben wir alles dabei, was so der Mann braucht, oder?
Absolut. Aber war sie wirklich, ich darf das sagen, war sie, sag jetzt einmal, das war sehr geschmeidig mit dir. Vielen herzlichen Dank, dass du uns zu dir eingeladen hast, in eines deiner Wohnzimmer da und uns über deine Karriere, aber auch viel darüber hinaus, was du Zeit hast. Vielen Dank.
Danke.
Danke. Das war wirklich geschmeidig.
Ja.
Ich hoffe, du hast es auch so empfunden.
Ja.
Ja. Markus, danke. Und wir sagen, bleibt geschmeidig.
Bleibt geschmeidig. Genau. Ebenfalls. Und bleibt gesund, Rainer.
Geschmeidig, der Mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kalin.